In was für einem Land wollen Sie leben? Vor dieser Grundsatzentscheidung stehen die Menschen in Polen vor der Wahl am Sonntag. Deutschlands Nachbarland wählt einen neuen Präsidenten. Und die große Frage ist, wollen die polnischen Wählerinnen und Wähler den Pro-Europa-Kurs des liberalen Kandidaten oder zurück zur Politik der Rechtspopulisten? Denn auch wenn die rechtspopulistische Peace-Partei nicht mehr in der Regierung ist, sie hat sich ihren Einfluss im Land gesichert. Was das für die Präsidentschaftswahl bedeutet, das ordnet ARD-Korrespondent Martin Adam aus dem Studio Warschau ein. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 16. Mai. Hallo Martin.
Hallo.
Der Wahlkampf in Polen ist in vollem Gange. Du als Korrespondent verfolgst das ja intensiv. Welcher Moment ist dir da bisher besonders im Kopf geblieben?
Was ihr euch vorstellen müsst, ist eine Halle, eine große, abgedunkelte Halle. Alles voll mit Menschen, es ist wahnsinnig laut. Die Lautsprecheranlage ballert und es ist eine richtige Inszenierung.
Gość specjalny naszego dzisiejszego spotkania, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, ogromne brawa!
Man fühlt sich eigentlich wie im US-Wahlkampf. Diese Bilder kennt man von Donald Trump, von Joe Biden, von Kamala Harris. Diese riesigen Hallen, alle haben Schilder, es gibt riesige Displays, wo immer der Name des Kandidaten rüberläuft. Und auf die Bühne kommt zu auch so heroischer Musik der Staatspräsident, der amtierende Staatspräsident Polens, Andrzej Duda.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ach, kochani, przypomniało mi się. Dziękuję pięknie.
Es ist nicht der Kandidat, der antritt, sondern der amtierende Staatspräsident, Andrzej Duda, der sich ja auch mal verpflichtet hat, Präsident aller Polen zu sein, überparteilich neutral, aber der macht jetzt Wahlkampf. Und zwar für den Kandidaten der nationalpopulistischen Peace-Partei. Und der beschuldigt Donald Tusk, den jetzt aktuellen polnischen Premierminister, des Zynismus, der Niedertracht und der Heuchelei.
Wygrał te wybory, odsuwając zjednoczoną prawicę od władzy. Po to, żeby Polska nie działała na innych zasadach, niż oni sobie życzą.
So, da ist so viel drin jetzt. Das ist, also mal abgesehen von dieser Verschwörungserzählung, die Peace hier in Polen schon seit sehr langer Zeit betreibt und ihren Anhängerinnen und Anhängern erzählt, dass eben die EU eigentlich dahinter steht und dass so eine Art Coup d'État war, dass Donald Tusk gar nicht rechtmäßig gewählt wurde 2023 bei den letzten Parlamentswahlen, sondern quasi ins Amt gebracht wurde durch fiese Mächte, muss man sich einfach nochmal vor Augen halten, das ist der Staatspräsident, der dort steht und dieser Menschenmenge so richtig einheizt und so richtig Hardcore-Wahlkampf macht.
Der amtierende polnische Präsident, der eigentlich das ganze Land vertritt, der macht da Wahlkampf für eine Partei. In welcher politischen Lage befindet sich Polen gerade insgesamt?
Die Ausgangssituation ist eigentlich, dass sich Polen in einem großen Umbruch befindet. 8 Jahre lang hat hier diese Peace-Partei, also eine rechtspopulistische Partei, regiert mit absoluter Mehrheit und hat den Staat komplett auf ihre Linie gebracht. Und unter anderem gehört der Präsident Andrzej Duda, den wir eben gehört haben, ist Peace-nah. Und das Ganze endete mit der Parlamentswahl 2023.
In Polen hat sich der Wahlerfolg der proeuropäischen Opposition bestätigt. Demnach kann die liberal-konservative Bürgerplattform von Donald Tusk gemeinsam mit 2 weiteren Parteien die PiS-Regierung ablösen.
Seitdem ist im Grunde die Frage, schafft das Land es, von diesem Rechtspopulismus wieder wegzukommen, tatsächlich wieder freie Gerichte, freie Medien, auch eine freie Kultur, freie Bildungspolitik zu haben? Oder schaffen sie es nicht? Weil bisher ist der Präsident in der Lage, den Staat effektiv zu lähmen und zu blockieren. Das Entscheidende an dieser Wahl ist, dass es eben nicht nur darum geht, welcher Kandidat, welche Figur als nächstes in den Präsidentenpalast einzieht, sondern weil diese Figuren für politische Lager stehen, die sich ja seit Jahrzehnten hier bekämpfen, ist es eine Richtungsentscheidung für Polen und damit auch für Europa. Kann man das, was die Peace gemacht hat, wie die den Staat komplett auf allen Ebenen in ihrem Sinne umgebaut haben, kann man das wieder auflösen? Weil bis heute haben die ihre Leute in den Gerichten zum Beispiel, in der Staatsanwaltschaft, auch in vielen anderen politischen Bereichen und Behörden. Kommt man da raus? Ist man in der Lage, tatsächlich diesen liberalen Reformkurs, der versprochen wurde, mit einer zum Beispiel Liberalisierung des Abtreibungsrechts, für die die Mehrheit der Polinnen und Polen ist, kann man das umsetzen? Oder bleibt eigentlich der Staat weiter quasi kontrolliert, zumindest blockiert von der PiS, obwohl sie gar nicht mehr an der Macht ist? Das ist der Richtungsentscheid, um den es hier gerade geht.
Du hast gesagt, der Präsident ist in der Lage, den Staat zu blockieren. Welche Rolle hat er genau im politischen System in Polen? Also wie wichtig ist er?
Der Staatspräsident hier ist sehr, sehr viel wichtiger, sehr viel mächtiger als der Bundespräsident in Deutschland zum Beispiel. Allerdings weniger mächtig als der französische oder der amerikanische Präsident. Er ist also in der Mitte. Seine Aufgabe ist schon, darüber zu wachen, dass die Regierung die Politik macht und dass das im Rahmen der Verfassung läuft und sozusagen so ein bisschen die moralische Größe im Hintergrund zu sein, der vielleicht auch mal eingreift und sagt, Leute, das geht jetzt in eine schwierige Richtung hier. De facto ist er aber sehr mächtig, weil er ein Vetorecht hat. Jedes Gesetz, was beschlossen wird, muss über seinen Schreibtisch gehen, muss von ihm unterschrieben werden, sonst kann es nicht in Kraft treten. Und das ist eigentlich als so eine Art letzte Kontrollinstanz in der Verfassung mal eingebaut worden, wird jetzt aber von Andrzej Duda so genutzt, dass er einfach alles blockiert, was ihm nicht gefällt. Dass er alles blockiert, was eigentlich notwendig wäre, um diese nationalpopulistische Politik der PiS zu reformieren. Also der Präsident in Polen wird, anders als ja der Bundespräsident in Deutschland, wird direkt gewählt. Und das in der Praxis eigentlich immer in zwei Wahlgängen. Es gibt einen Wahlgang, wo alle antreten und die beiden stärksten Kandidaten oder Kandidatinnen kommen dann in die Stichwahl. Wenn ein Kandidat in der ersten Runde mehr als 50% der Stimmen, also die absolute Mehrheit bekommt, ist das Ding durch. Dann braucht man keine Stichwahl mehr. Das hat aber noch nie stattgefunden. Und es wird auch in diesem Jahr mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit eine Stichwahl geben, wo dann die eigentlichen beiden Kandidaten, um die es geht, aufeinandertreffen und versuchen eben, all die Menschen außerhalb ihres eigentlichen politischen Lagers auch noch irgendwie auf ihre Seite zu ziehen.
Polen ist unser großer Nachbar im Osten.
Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz, der war da jetzt auch schon zu Gast.
Ein Besuch in Polen schon am ersten Tag nach seiner Amtsübernahme. Dieses Signal kommt in Warschau gut an.
Inwiefern ist diese Präsidentschaftswahl in Polen wichtig für Deutschland?
Polen ist einfach natürlich grundsätzlich erstmal das zweitgrößte Nachbarland Deutschlands. Es ist ein großes Land in der Mitte der Europäischen Union, ist auch einfach ein politisch wichtiger Player inzwischen. Polen, das ist, glaube ich, vielen Menschen in Deutschland nicht so bewusst, ist der viertwichtigste Handelspartner Deutschlands, noch vor China. Also rein wirtschaftlich schon ist das eine ganz wichtige Verbindung. Polen ist aber auch als Ukraine-Frontstaat ein Land, was ganz nah dran ist, wo die Menschen sich sehr früh, sehr stark engagiert haben, um die Ukraine, um das ukrainische Militär, aber vor allem auch die ukrainische Zivilbevölkerung zu unterstützen in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff. Und sozusagen einfach die direkte deutsch-polnische Nachbarschaft anschauen, auf einem ganz kleinen regionalen Level. Es sind einfach Nachbarn. Also diese beiden Länder sind sehr, sehr wichtig füreinander. Und die Verbindung Deutschland-Polen-Frankreich im sogenannten Weimarer Dreieck ist für Europa sehr wichtig, weil es dort den Wunsch gibt und das erklärte Ziel aus Paris, Berlin und auch Warschau, so eine Art neuen Motor für die Europäische Union zu schaffen. Und dann ist schon die Frage, wer hier in Warschau, wer hier in Polen regiert und ob das Menschen sind oder eine Politik ist, die sich an Europa richtet oder die Europa als Feind betrachtet.
Also diese Wahl, die ist richtungsweisend. Jetzt schauen wir mal auf die Kandidaten. Wer genau tritt da jetzt gegeneinander an? Zwischen wem entscheidet sich's?
Das Bewerberinnenfeld ist riesengroß. Es sind 13 Kandidatinnen und Kandidaten. Ursprünglich waren es noch mehr, 17 hatten sich angemeldet. Die haben dann aber zum Teil nicht die erforderlichen Unterschriften bekommen. Die beiden, auf die es hinausläuft, die in die Stichwahl einziehen werden, weil es sehr wahrscheinlich eine Stichwahl geben wird, sind Karol Nawrocki auf der Seite der PiS und Rafał Trzaskowski auf der Seite der Bürgerkoalition.
Gdyby wtedy w 20. roku udało nam się wygrać.
In Poznan steht Rafał Trzaskowski auf der Bühne und macht seinen Leuten, seinen Anhängern nochmal klar, worum es eigentlich geht bei der Wahl aus seiner Perspektive. Und er sagt nämlich, wenn er damals 2020, als er auch schon mal angetreten ist als Präsident, wenn er gewonnen hätte, wenn es also diesen Peace-Präsidenten nicht gegeben hätte,
nie byłoby tych lat obciachu na scenie międzynarodowej, nie byłoby łamania praw kobiet, nie byłoby niszczenia polskiej szkoły.
Dann hätte es diese, und ich zitiere, Jahre der Blamage nicht gegeben. Die Einschränkung der Frauenrechte, der Umbau der polnischen Schulen, der polnischen Wirtschaft, auch die außenpolitische Isolation. Trzaskowski sagt, das hätte es alles nicht gegeben, das konnte es nur geben, weil eben Andrzej Duda Präsident war.
I powiem wam, że stawką tych wyborów jest też to, żeby te czasy już nie wróciły.
Und er sagt, der Einsatz bei dieser Wahl ist eben die Frage, ob diese Zeiten zurückkehren oder ob es Polen schafft, vorwärts zu kommen. Das ist auch sein Wahlkampfslogan. Ganz Polen nach vorn. Das ist der Einsatz, den Trzaskowski nochmal versucht, den Menschen so richtig reinzuhämmern. Rafał Trzaskowski ist gewissermaßen der Titelverteidiger. Das ist der Kandidat der Regierungspartei, also der liberal-konservativen Bürgerkoalition. Trzaskowski steht für ein proeuropäisches Polen, für eine harte, aber konstruktive Zusammenarbeit in Europa, aber auch im Land selbst. Er steht für Bürgerrechte, für ein liberaleres Abtreibungsrecht. Er ist eingeschwenkt auf eine sehr rigide Migrations- und Abschiebepolitik. Das hat sich verändert. Aber an und für sich ist Trzaskowski der, der so für das Linksliberale in Polen steht. Und Karol Nawrocki auf der anderen Seite ist ein Mann, von dem viele Polinnen und Polen bis vor 3-4 Monaten überhaupt nicht wussten, wer das ist und wofür der steht, weil der ein Kandidat ist, den der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczynski, also die eigentlich starke Figur in dieser nationalpopulistischen Partei, den so ein bisschen aus dem Hut gezaubert hat. Mitte April, da ruft Nawrocki eben seinen Leuten zu.
Tu jest Polska i jeszcze Polska nie zginęła.
Hier sei Polen. Also diese Selbstbehauptung auch, hier ist Polen und Polen sei noch nicht verloren. Das ist diese berühmte Zeile aus der polnischen Nationalhymne. Denn er sei hier, sie seien hier, auch um das nationale Erbe zu bewahren, zu verteidigen.
Z naszymi marzeniami, z naszymi aspiracjami, z przywiązaniem do naszej tożsamości i do wartości chrześcijańskich.
Mit einem Bekenntnis, davon spricht er, zu Identität, zu christlichen Werten, aber eben vor allem zu verteidigen. Und das ist diese Prämisse der Peace-Politik und auch des Peace-Wahlkampfes, dass man bedroht sei, dass das zur Debatte steht, dass Polen als Nation, die polnische Bevölkerung, die polnische Kultur nicht souverän überleben könnte, wenn eben nicht die Peace gewählt wird.
Was hat der für einen Hintergrund, dieser Karol Nawrocki?
Das ist ein Historiker, der hat das Institut für Nationales Gedenken geleitet, hat das Museum des Zweiten Weltkriegs in Gdansk geleitet, ist ein sehr konservativer, profitiert davon, dass er früher mal Boxer war und Türsteher und hat so ein bisschen so ein Strongman-Image, was er da versucht zu verbreiten, so eine Mischung aus, ich bin intellektuell, aber ich kann auch jemand die Nase brechen. De facto ist Nawrocki aber verfolgt von seinen eigenen Skandalen. Also es kommen immer neue Sachen raus. Das letzte war jetzt, dass er mutmaßlich, muss man sagen, einem alten Mann quasi den um diese Wohnung betrogen hat, dem diese Wohnung mit falschen Versprechen für sehr wenig Geld abgekauft hat. Aber die Peace hat eine sehr treue Wählerschaft und die werden Nawrocki wählen, egal wie viele Skandale der noch produziert. Das sind sehr unterschiedliche Kandidaten, das sind auch sehr unterschiedliche politische Lager, für die die stehen. Und das ist das, was viele Menschen in Polen so unendlich annervt. Und wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden hier in Warschau spreche, die, das muss man eben dazu sagen, alle so zwischen 30 und 40 sind und alle hier in der Hauptstadt wohnen. Die haben also einen speziellen Blick darauf. Dann sind die halt oft wirklich so genervt, dass die gar keinen Bock mehr haben, sich damit zu beschäftigen, weil die sagen, hinter all dem stehen zwei Figuren. Jarosław Kaczynski, der die Peace leitet, und Donald Tusk, der Premierminister, der die Bürgerkoalition leitet. Die sind beide seit den 80ern aktiv in der Politik. Also die meisten Menschen, die ich kenne, sind geboren zu einem Zeitpunkt, als die beiden schon in der Politik aktiv waren. Die sind aufgewachsen mit diesen beiden. Und es ist eigentlich diese ewige Dauerfehde zwischen diesen beiden Lagern, die sich so weit zugespitzt hat, dass das zum Teil verschiedene Welten sind. Die reden von unterschiedlichen Welten. Und die Nummer 3 in der Rangliste der Umfragen sozusagen, die einzige Person, die den beiden Großen, Nawrocki und Trzaskowski, doch noch irgendwie gefährlich werden könnte, der heißt Sławomir Mentzen. Das ist der Parteichef der rechtsextremen und wirklich wirtschaftslibertären Konfederatia. Also wenn man das Programm zusammenfassen sollte, Manson ist gegen alles. Gegen die Europäische Union, gegen Juden, gegen LGBT-Personen, gegen Gleichberechtigung von Frauen, gegen alles im Grunde, was man sich vorstellen kann. Er ist vor allem gegen Steuern und Sozialstaat. Die Idee ist Polen für Polen und jeder kämpft für sich allein und wenn alle reich werden, dann geht's ja allen gut. Ist jetzt ein bisschen platt runtergebrochen, aber so klingt das auch auf seinen Wahlkampfveranstaltungen. Und der hat erstaunlich viel Erfolg, gerade bei der jüngeren Zielgruppe. Der ist extrem aktiv bei TikTok, bei Instagram, erreicht dadurch Menschen, die die anderen Kandidaten wirklich nicht so gut erreichen. Und es gab Umfragen, da ist Manson sehr nah an Nawrocki rangekommen und könnte theoretisch mit in die Stichwahl einziehen. Also auch diesen Kandidaten muss man noch auf dem Schirm haben.
Also insgesamt zwei Lager, zwei Kandidaten, die da im Fokus stehen. Was heißt das für den Wahlkampf?
Also es gab mehrere TV-Debatten inzwischen. Es gab diese eine in Konsk hier im April.
Dobry wieczór, witamy Państwa na przedwyborczej debacie prezydenckiej w hali sportowej w Końskich. Joanna Dunikowska-Paść, Telewizja Polska.
Konsk ist eine kleine Stadt in Zentralpolen, 18.000 Menschen. Und Konsk gilt in Polen so als so ein Gradmesser. Da ist die Bevölkerung in etwa so gemischt, dass es so halbwegs repräsentativ ist fürs Land. Es gibt diesen Spruch, wer in Konsk gewinnt, gewinnt im Land. Und wer in Konsk verliert, kann das Land nicht mehr gewinnen. Und da sollte es zum Duell kommen. Rafał Trzaskowski, der liberale Kandidat, hat Karol Nawrocki, den konservativen Kandidaten, herausgefordert, hat gesagt, Karol, diesen Freitag 20 Uhr, ich bin in Konsk, komm auch vorbei und dann duellieren wir uns. Und das steht so sinnbildlich für diesen chaotischen Wahlkampf, weil so eine Fernsehdebatte muss vorbereitet werden. Es war total holterdiepolter. Und dann haben andere Kandidaten gesagt, das geht nicht, dass ihr da nur ein Duell macht, ich komme auch vorbei. Die sind einfach hingefahren. Da lief eine Fernsehsendung, die sind einfach hingefahren und haben gesagt, ich mache hier auch mit.
Aber im Moment, wie geht denn das? Also wenn man nicht eingeladen ist, wie kommen die denn dann in die Fernsehsendung rein?
Einer der Sender, der diese Debatte mit veranstaltet hat, ist TVP. Das ist das öffentliche Fernsehen. Ist nicht ganz so öffentlich-rechtliches System wie bei der ARD, also deutlich weniger staatsfern. Aber das sind auch staatliche Gelder, das sind Gebührengelder und Steuergelder, die da reingehen. Und da haben viele Kandidaten, auch viele Menschen der Bevölkerung ganz zu Recht gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht mit öffentlichen Geldern eine Debatte veranstalten, wo nur 2 von 13 Kandidaten vorhanden sind. Und wenn dann ein registrierter Präsidentschaftskandidat kommt, haben die Fernsehsender, die das veranstaltet haben, auch nicht gesagt, gut, dann bleibt ihr jetzt draußen. Wir machen euch die Tür nicht auf, sondern haben schnell geschaut, dass sie noch ein Pult organisieren. Und noch eins und noch eins und am Ende waren es 8 Leute von 13.
Also die beiden Favoriten sollen zu zweit in einem TV-Duell zu sehen sein, relativ kurzfristig. Und zu diesem Duell kommen dann noch kurzfristiger immer mehr Kandidatinnen und Kandidaten dazu. Wie lief das am Ende ab?
Es ist einfach, wenn so eine große Veranstaltung, das ist eine landesweite Wahl für die amtshöchste, wichtigste Person im Land, wenn in so einem großen Kontext sowas Wichtiges wie eine Fernsehdebatte innerhalb von im Grunde wenigen Stunden geplant wird und niemand, keiner der Beteiligten eigentlich weiß, was der Plan ist, dann wird's chaotisch. Und das waren Rangeleien, da musste dann irgendwann mussten die Saalordner eingreifen. Also die Stimmung im Studio war chaotisch, aber die Stimmung drumherum war noch viel chaotischer. Es gibt Bilder von Prügeleien an den Türen dieser Halle, in der das stattgefunden hat, weil Leute rein wollten, die nicht mehr reinkamen, weil dann noch ein anderer Fernsehsender einfach mitmachen wollte.
Also jetzt kein Publikum, sondern Kandidatinnen oder Kandidaten?
Nicht direkt die Kandidaten, aber aus deren Stäben. Aber Leute auch, die zuschauen wollten und Medienvertreter. Es war einfach, das meine ich mit Chaos. Und es wirkte einfach alles extrem unprofessionell. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele Menschen in Polen auch abschreckt, dass sie sagen, mit diesem Zirkus dort wollen wir nichts zu tun haben, obwohl eigentlich dahinter Inhalte stehen, über die man debattieren müsste, weil so viel auf dem Spiel steht.
Das klingt nach dem, was du beschreibst, viel nach dem Motto, wir gegen die. Wie viel geht's da noch wirklich um Inhalte?
Ich würde sagen, die Entscheidung, die unter allem liegt, die eigentlich wichtige, ist tatsächlich eine Demokratie- oder Nicht-Demokratie-Entscheidung. Als hier die Parlamentswahl 2023 stattfand und die Peace-Partei nach 8 Jahren abgewählt wurde, haben mir viele Menschen vorher gesagt, das ist die letzte Wahl, bei der wir glauben, noch demokratisch was erreichen zu können. Wenn die nochmal 4 Jahre bekommen, unabhängig von ihren politischen Inhalten, aber wenn sie nochmal 4 Jahre die Möglichkeit haben, die Institutionen umzubauen, ihre Leute zu verankern, die Regeln zu ändern, so dass eigentlich ihnen niemand mehr gefährlich werden kann, dann können wir nicht mehr demokratisch die abwählen. Und die Präsidentschaftswahl jetzt ist eine Fortsetzung dieser Entscheidung damals, weil jetzt geht es um den Präsidenten, der eben quasi der wichtige Flaschenhals ist. Der muss die ganzen Gesetze unterschreiben, sonst passiert nichts. Insofern ist das quasi Parlamentswahl 2.0 jetzt gerade mit dieser Grundsatzentscheidung. Geben wir dieser einen Partei die Kraft und die Macht, den Staat nach ihren Vorstellungen zu ihren Gunsten umzubauen, natürlich immer mit der Erzählung, dass das alles für die polnische Bevölkerung passiert, oder entscheiden wir uns für eine Partei, die wir vielleicht auch gar nicht immer in allem so gut finden, aber die auf demokratischen Diskurs setzt, die Menschen beteiligen möchte und die tatsächlich eine Vorstellung auch von internationaler Politik hat, die Polen nicht komplett isoliert.
Welche Themen bewegen denn die Menschen aktuell in Polen? Was wären denn die wichtigen politischen Inhalte, über die man auch sprechen könnte?
Also die Themen, die hier aufscheinen, wenn mal von Inhalten gesprochen wird und das, was Menschen nachfragen, auch bei Wahlkampfveranstaltungen, sind ganz oft eigentlich das dauerhaft diskutierte, sehr strenge Abtreibungsrecht. Also unter der PiS-Regierung ist das Recht auf Abtreibung in Polen de facto ausgesetzt worden. Es gab einfach mehrere Todesfälle von Frauen quasi unter ärztlicher Aufsicht, die aus medizinischen Gründen Schwangerschaftsabbrüche gebraucht hätten und die nicht bekommen haben und dann daran gestorben sind.
Da waren große internationale Skandale teilweise auch, ne?
Genau, und das ist seit Jahrzehnten eine Debatte in Polen. Es geht um Rüstungs- und Verteidigungspolitik, es geht um Sicherheitspolitik. Das ist eigentlich das größte Thema im öffentlichen Diskurs. Russland greift immer noch die Ukraine an. Man schaut aus polnischer Perspektive mit sehr großer Sorge nach Washington zu Donald Trump, weil das aus polnischer Perspektive eine ganz große Katastrophe wäre, wenn der jetzt mit Putin einfach einen Deal machen würde und die Ukraine dabei geopfert wird, weil dann steht das russische Militär deutlich näher an der polnischen Grenze. Das wiederum ist was, was aber in diesem Wahlkampf kaum debattiert wird, weil zumindest an der Oberfläche sich dort fast alle Kandidaten, vor allem die beiden Großen, einig sind. Also das, was wir im Wahlkampf sehen, ist tatsächlich eine weitestgehend inhaltsbefreite Debatte, die eben sehr auf diese Grundsatzgefühle und auf ich bin der Gute, nee, du bist der Gute oder der Schlechte und gegenseitige Lügenvorwürfe setzt. Es ist sehr wenig inhaltlich.
Die Peace-Partei, die ist seit den Parlamentswahlen 2023 nicht mehr an der Regierung in Polen. Die spielt aber für den Präsidentschaftswahlkampf eine große Rolle. Wie konnte sie das schaffen als Oppositionspartei?
Die Peace hat eigentlich das Kunststück geschafft, dass sie, weil sie so lange so mächtig war und die Strukturen so verändern konnte, zwar abgewählt wurde, de facto ist sie stärkste Kraft geworden, konnte aber keine Koalition mehr bilden, ist also jetzt größte Oppositionskraft. Und aus dieser Oppositionsrolle heraus ist sie aber nach wie vor sehr mächtig. Vor allem eben über den Präsidenten, der sein Veto einlegen kann oder eben letzten Endes entscheidet, geht das Gesetz durch oder nicht. Vor allem darüber ist sie als Oppositionspartei so mächtig, weil ihre Leute in den Behörden, in den Gerichten, in den Institutionen sitzen, dass sie den Staat bis heute lähmen kann, dass sie eigentlich blockieren kann, was da politisch machbar ist und was nicht.
Also wenn du jetzt sagst, die Peace, die hat da ihr wohlgesonnene Menschen in Behörden eingesetzt, zum Beispiel auch Richterinnen und Richter, wie wirklich frei und demokratisch sind denn diese Wahlen in Polen dann jetzt?
Also, dass die Wahl selbst frei und gerecht und demokratisch abläuft, daran hat eigentlich niemand einen Zweifel in Polen. Es gibt ein freies Mediensystem. Es regieren ja auch seit fast 2 Jahren andere Menschen in Warschau. Also die gerade die öffentlichen Medien, die vorher tatsächlich so eine Art Propagandakanal der Peace waren, können wieder deutlich ausgewogener berichten. Das ist alles noch nicht optimal, aber das man bekommt dort jetzt verschiedene Perspektiven wieder zu hören. Es gibt keine Einflussnahme auf die Wahl, abgesehen von dem Wahlkampf selbst natürlich. Aber daran hat eigentlich niemand Zweifel, dass die Wahl an und für sich gut abläuft. Es gibt große Sorge, dass Russland versucht, Einfluss zu nehmen. Es gibt immer wieder Sabotageakte. auch auf der Ebene von Cyberangriffen, dass kritische Infrastruktur vielleicht kurz vorher noch angegriffen werden könnte, wo man sich Sorgen macht, wie frei und offen der Wahlkampf oder die Wahl dann stattfinden kann. Intern muss man schon sagen, so aufgeheizt dieser Wahlkampf ist und so überdreht die Parolen zum Teil sind, der Ablauf der Wahl selbst ist sehr sicher.
Angenommen jetzt, der liberale Kandidat würde gewinnen, wie würde denn die Peace-Partei darauf reagieren? Würde sich die Peace-Partei und ihre Anhänger einfach damit abfinden oder wie wäre dann die Reaktion?
Das ist die große Frage, die gerade vielen Menschen hier Sorgen macht. Das wissen wir natürlich einfach noch nicht. Das Entscheidende an der Stelle ist, dass die Peace durchaus, wir haben darüber gesprochen, Einfluss hat. Und das Gericht, was am Ende darüber entscheiden wird, ob die Wahl rechtmäßig war oder nicht, ob sie gültig ist oder nicht, ist eine besondere Kammer am obersten Gericht, die ausschließlich mit sogenannten Neo-Richtern besetzt ist. Also Richterinnen und Richter, die von der Peace eingesetzt wurden, auf eine Art und Weise, die von der anderen Seite, also von der jetzt regierenden Seite, gar nicht anerkannt wird. Die erkennen dieses Gericht und diese Richterinnen und Richter als solches gar nicht an. Und da ist jetzt die Sorge, dass sollte es einen knappen Wahlentscheid geben, sollte Nawrocki verlieren, der konservative Kandidat verlieren gegen den liberalen Kandidaten, aber so relativ knapp, dass es dann den Versuch geben könnte, dass die Peace über ihre Leute oder die ihr nahestehenden Leute in diesem wichtigen Gericht sagt, nö, die Wahl war gar nicht gültig, die muss wiederholt werden. Das ist aber relativ unwahrscheinlich und es ist eher eine theoretische Option. Was mich daran beschäftigt, ist, dass sie trotzdem für so möglich gehalten wird. Es gab den Versuch, das zu ändern und die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl auf ein anderes Gericht zu verlegen. Und das ist genau der Teufelskreis, in dem wir hier sind. Dafür braucht es ein Gesetz. Das Gesetz muss verabschiedet werden und der jetzige Präsident Andrzej Duda, Pisner, muss es unterschreiben. Und das hat er nicht getan. Er hat das blockiert und damit verhindert er effektiv, dass es an diesem System irgendeine Änderung geben kann.
Mhm. Ja, und was denkst du, mit welchem Wahlergebnis rechnest du denn jetzt am Sonntag? Wen werden die Polinnen und Polen zum Präsidenten wählen?
Also ich bin soweit polonisiert, dass ich mich auch nun ganz ungern aus dem Fenster lehne. Wenn wir in die Umfragen schauen, die in Polen extrem schwanken, auch da muss man vorsichtig sein. Aber in den Umfragen liegt der liberale Trzaskowski von Anfang an vorn. Immer bei etwas über 30%. Und Karol Nawrocki von der Peace hat sehr schwach angefangen und holt aber auf. Also dieser Abstand zwischen beiden, der wird immer kleiner. Und im Moment sieht es sehr danach aus, dass Nawrocki und Trzaskowski in die Stichwahl kommen, die notwendig wird, weil keiner der beiden 50% der Stimmen bekommt. Und dann zwei Wochen später, am 1. Juni, findet die Stichwahl statt. Das ist dann also die finale Entscheidung. Und da wird entscheidend sein, wie diese beiden Kandidaten es schaffen, die Wählerinnen und Wähler der anderen Parteien auf ihre Seite zu holen. Und das steht noch komplett in den Sternen.
Martin, vielen Dank dir.
Sehr gern. Tschüss.
Wie die Wahl in Polen ausgeht, das erfahrt ihr natürlich bei tagesschau.de. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die aktuelle Lage in Polen, dann hört doch mal in den Podcast von unserem Gast Martin Adam rein. In Polen heißt er. Zusammen mit seiner Kollegin Christine Joachim. Da beobachtet, analysiert und erklärt er, reist im Land umher und gibt Antworten. Außerdem gibt's auch in jeder Folge Kulinarisches. In Polen findet ihr überall, wo ihr am liebsten Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Am Montag geht's hier bei 11KM auf die Straße. Es geht um die tödliche Gefahr von illegalen Autorennen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst uns doch gern ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Autorin der heutigen 11KM-Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Nicole Dienemann und Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jacqueline Bretschek, Timo Lindemann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!